Euch zuerst viele Grüße aus Bulgarien, aus den Geschwistern und den Gemeinden in Bulgarien. Manche sind da. Ich werde mich zuerst kurz vorstellen, weil nicht alle kennen mich. Ich bin bekehrt 1980, habe ich nämlich in Bulgarien meine Bekehrung erlebt. Dann bin ich später mit meiner Familie, mit drei Kindern, ausgewandert nach Bulgarien durch eine kurze, aber starke Verfolgung von der Kommunistischen Partei. Ich war Mitglied dort. Dann dürfte ich teilnehmen bei der Gemeindebau in Ried und der Herr hat diese Gemeinde gesegnet, denke ich. Die Gemeinde ist jetzt über 100 Leute. Diese Gemeinde hat mich 1991 nach Bulgarien ausgesandt und ich habe meinen Beruf wie Maschinenbauingenieur zurückgelassen in Österreich und ich habe angefangen zu arbeiten in Bulgarien, sozusagen auf grüne Wiese. Das war im März 1991. Meine Ziele waren, dass ich einfach Gemeinden gründe und irgendwie hat sich ein zweiter Zweig von Arbeit entwickelt. Ich brauchte Bücher und ich habe selber organisiert die Übersetzung und Herausgeben von Büchern und hat sich entwickelt auch ein großes Vertriebsnetz und ein Verlag von christlichen Büchern für Bulgarien. Kann ich erste Folie haben, bitte? Ich bin nämlich diese fünf Jahre ohne meine Frau nach Bulgarien hier und her gependelt. Ich bin jetzt 54 Jahre alt. Ich merke, dass es geht nicht so wie vor sieben Jahren, aber es geht noch weiter. Habe ich drei Kinder, die nicht mehr Kinder sind und letzte Zeit dürfte ich erleben, ein großes Segen, dass mein Sohn hat ein schlechtes Leben geführt und jetzt ist zurück in die Gemeinde in Ried. Ich hoffe, das findet er die richtige Weg. Das ist jetzt die Karte von Bulgarien. Falls jemand nicht weiß, Bulgarien ist über Griechenland und Türkei, aber nicht wirtschaftlich, sondern nur geografisch. In Bulgarien jetzt letzte Zeit geht relativ schlecht. Die Leute müssen einfach schlucken, die endlich geht um Reformierung von Gesellschaft. Bis jetzt war nur hier und her. Seit zwei Jahren haben wirklich demokratische Regierung und sie machen alles, was notwendig ist. Diese Sternchen, ich rede zuerst über unsere Gemeindearbeit in Bulgarien, diese Sternchen zeigen Teil von den gegründeten Gemeinden. Ich habe in Sofia angefangen, das ist die Hauptstadt von Sofia. Jetzt die Gemeinde ist dort um die 60 Personen und ich habe die ganze Arbeit dem Bruder überlassen. Es gibt noch keine Älteste, aber wir beten und ich hoffe, dass sie werden bald reif, die ganze Arbeit übernehmen zu können. Eine wirklich gegründete Gemeinde von uns ist die Gemeinde in Plovdiv. Dort ist letzte Zeit schlecht gegangen und ich mache einen Klammer über meine geistliche Situation, nämlich in Bezug meiner Strategie in Bulgarien. Ich habe etwas entdeckt in meiner stillen Zeit, nämlich in 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Verse 15 und 16. 1. Timotheusbrief 3, 15 und 16. Damit du weißt, wie man sich verhält, muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und der Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, das geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Wie man sich verhält in einer Gemeinde. Durch das ist entscheidend eigentlich, ob diese Gemeinde existiert oder existiert nicht. Aber irgendwie, neben diesem Vers ist ein Vers über das Geheimnis von der Gottseligkeit. Und ohne Gottseligkeit gibt es keine Gemeinde. Und ohne Jesus gibt es keine Gottseligkeit. Und manchmal haben wir zu früh angefangen, eine Gemeinde zu bauen, bevor die Leute einfach den Herr wie ein großes Ziel gehabt haben. Seine Wiederkunft, seine Person, seine Macht über die Gemeinde, einfach, dass er der Leiter von der Gemeinde ist. Und die Gemeinde in Plovdiv war über 30 Leute, jetzt ist leider fast nur 10 durch diese Fehler. Das ist ein Fehler von mich, auch Fehler von den Brüdern dort. Manche waren unreif. Dann waren verschiedene Gegner von unserer Arbeit, die Gegner geworden sind aufgrund von diesen Verse. Und betet bitte, das ist die erste und klare Gebetsanliegen, betet für die Gemeinde in Plovdiv. Die Gemeinde hat sich gespaltet wegen Arbeit von einer Frau und auch diese Fehler, die ich gesagt habe. Aber die Geschwister sind nicht irgendwo schlecht in eine schlechte Gemeinde gegangen, sie sind in eine gute Gemeinde gegangen, eine Kongregationistengemeinde, aber trotzdem, irgendwie, wir haben ein bisschen Kampf gewonnen in das, was wir meinen, dass eine biblische Gemeinde ist, verloren eigentlich, Kampf verloren. Das gleiche Gebiet Plovdiv, sie ist eine türkische Gemeinde und eine Gemeinde in Vedrare. Und dann noch eine Gemeinde ist nicht gezeichnet, das ist eigentlich durch die direkte Arbeit von Asan und Stefan Pilz entstanden. Das sind türkische Gemeinden. Letzte Zeit ist eine Gemeinde entstanden von unserer Arbeit in Russe. Das sind zwei Familien übersiedelt von Sofia und noch ein Bruder. Und sie haben wirklich Jesus ernst genommen. Benedikt Peters war vor einem Jahr dort in Besuch. Und die Geschwister haben sich zerstritten von seinen Augen. Weil eine haben nicht genug hart gearbeitet und die andere haben gemeint, dass man noch härter arbeiten. Gott sei Dank, sie sind gestanden voll fast vor Abgrund. Und dann haben sie gesehen, dass Jesus ist dieser, der kann sich halten und weiterführen. Und sie haben sich entschieden, dass sie machen gemeinsam. Und wir haben ein großes Wunder erlebt. Diese Gemeinde ist jetzt von 10 Personen auf einmal fast 30 Personen und weiter kommt ein gesundes Wachstum. Und das ist uns große Freude. Die Gemeinde in Pleven ist auch irgendwie von Herrn entstanden. Ein junger Bruder machte dort einen Buchladen. Er ist mit mir, Emil. Das ist in Pleven. Und er irgendwie hat eine Führung von Herrn, dass dort muss er einen Buchladen gemacht werden. Und ganz kurz nachher sind ein paar Geschwister zusammengekommen und sie wollten eine Gemeinde gründen. Und jetzt, sie behaupten fest, dass sie sind eine Gemeinde und sie arbeiten hart und evangelisieren und rufen für Hilfe, obwohl sie sind nur unter 10 Personen. Aber trotzdem, sie haben ein ganz tolles Leben und kämpfen ganz mutig mit den Schwierigkeiten. Es sind noch rote Kreise, diese Gemeinde haben wir nie gegründet in Dubnica und Dulovo, aber wir arbeiten mit diesen Geschwistern ganz fest. Kann ich bitte die andere Bild haben? Diesen Monat haben wir einen großen Segen erlebt. Da sind die leitende, ein Zusammenkommen haben wir gehabt von leitenden Brüdern in ganz Bulgarien. Ihr seht auch sogar Stefan Pilz ist hier mit seinen drei türkischen Freunden. Eigentlich vier türkische Freunde von ihm, Brüdern. Und wir haben dieses Bild uns umgetauscht. Jeder kriegt dieses Bild. Und jeder hat sich verpflichtet, dieses Bild zu aufhängen. Ich mag nämlich kein Bilder zu machen und dies. Aber wir haben es uns verpflichtet, dieses Bild aufzuhängen und dass wir für uns beten und dass wir ein gemeinsames Ziel haben müssen in ganz Bulgarien. Und das ist für mich ein entscheidender Wendepunkt in unserer Arbeit. Und ich hoffe, dass Herr segnet diese unsere Bemühungen. Da sind noch zwei Gemeinden, die nicht gezeichnet sind. Aber ich bin irgendwie sehr zuversichtlich. Das über unsere Gemeindearbeit. Ich will ein paar Wörter sagen. Kann ich bitte voriges Folie haben, bitte? Ein paar Sachen über unsere Bücherarbeit. Nämlich diese Bücherarbeit ist entstanden mehr oder weniger von selber. Ich habe nicht viel Geistliches gemacht. Etwas, was notwendig ist. Etwas, was ich wie ein Ziel gehabt haben, aber irgendwie der Herr hat immer uns den nächsten Schritt gezeigt und immer der nächste Schritt ist gemacht worden. Überall, wo die grünen Punkte, grüne Kreise sind, sind Buchladen. Wir brauchen dort wirklich viel Gebet. Wir haben bis jetzt circa 45 Bücher herausgegeben. Wir herausgeben jede drei Monate eine evangelistische Zeitschrift und wir vertreiben 3000 Stück pro Monat. Wir planen eine große Werbeaktion und auch eine Aktion um Weihnachten, um diese 2000 verrückte Wände, ich weiß nicht, wie die Leute das sagen. Und wir wollen wirklich weiter zu den Leuten kommen mit Büchern. Wir vertreiben über 400 Titel in unsere Buchladen. Vor 1996 haben wir 80.000 christliche Bücher vertrieben in Bulgarien. Dann ist eine Krise gekommen, das haben wir auch unseren Platz gewechselt, aber auch ein sehr großes Erlebnis gehabt. Und das ist wirklich ein Segen für die Gemeinde in Sofia. Wir haben einen Saal bekommen, wir sind nicht registriert, nicht angemeldet und wir haben immer enorme Schwierigkeit gehabt, irgendwo uns zu versammeln. Uns ist nicht erlaubt, einfach so einen Saal zu mieten. Und jetzt haben wir diesen Saal. Wir haben aber gleich eine Buchladen im Zentrum in Sofia, wirklich an Büchermarkt. Solche Büchermärkte gibt es kaum in Europa. In Bulgarien sind vielleicht auf einem Platz 100 oder 200 Büchertische, wo alle mögliche verkauft wird. Und wir haben gerade dort unsere Buchladen. Wenn das nicht wirklich ein Segen ist, das, ich weiß nicht was. Aber 97 ist eine Krise gekommen in Bulgarien. Vielleicht habt ihr in Nachrichten und so weiter gehört. Und durch Wechsel von unserem Platz, wir haben von 80.000 Büchern auf 35.000 zurückgegangen im Vertrieb. Dieses Jahr hoffen wir, dass wir erreichen ein Stück von 50.000. Und wir sind knapp zu 50.000. Aber große Gebetsanliegen ist für uns, das ganze Werk von diesem Vertrieb von christlicher Literatur kann sich nicht selber tragen. Besonders letzte Jahre, wir waren an die Wende vor 3 Jahren und wir haben gedacht, jetzt kommen wir in eigentlich, dass wir alle selbst tragen, aber jetzt schaffen wir nicht. Und gerade ich überlege, müssen wir eigentlich diese ganze Vertriebsnetz haben? Gibt es keine andere Vertriebsnetz für christliche Literatur in Bulgarien tatsächlich in diesem Ausmaß, wo die Leute ruhig irgendwo hineinkommen können und etwas kaufen können? Das ist meine zweite große Gebetsanliegen. Und wenn jemand falls Bücher braucht für Bulgaren im Westen, die sind nicht so viel wie die anderen Nationalitäten, soll sich zu uns wenden. Sogar jetzt kamen wir an Konferenz, manche christliche Bücher und Neue Testament. Wir arbeiten gleichzeitig an Revidierung von bulgarischer Bibel. Das ist ein altes Projekt und das läuft nicht so einfach. Aber wir haben nur eine alte Übersetzung, weit, weit vom Zweiten Weltkrieg. Und ich weiß nicht, wieso die Leute müssen in anderen Ländern hunderte verschiedene Übersetzungen haben und eine Bibel mit 6 parallelen Übersetzungen. Und wir haben nur eine vom Zweiten Weltkrieg. Und dafür arbeiten wir. Ist ein großer bulgarischer Wissenschaftler, der arbeitet an die Bibel. Jetzt arbeitet jetzt wie Totengräber in Wien, weil er ist ausgeschmissen von Uni in Wien, in Salzburg. Und er ist einer von unseren Helfer. Betet für ihn, er ist ein Professor. Betet einfach, dass er sich auch bekehrt, er ist sogar nicht bekehrt, ob er ist Fachmann für die Bibel. Betet einfach für die nicht bekehrte Professor für Bibelkunde. Ich will mich bedanken überhaupt für die Gebete und die große Unterstützung. Irgendwie, ich freue mich, dass einmal im Himmel, das was Benedikt sagt, werden wir vereinigt. Und dann werdet ihr vielleicht sehen, manche Geschwister von Bulgarien, die ihr gesehen habt an die Bilder und die für euch gesehen haben. Und da sagt, ach so, das ist eigentlich Andi Zachuber oder diese oder andere, was wir gehört haben über seine Lieder. Und ich freue mich, dass tatsächlich wir dürfen verharren in diese Hoffnung mit Jesus Christus und dein Wiederkommen. Das haltet uns über dem Wasser, wirklich gesagt. Danke.
Wenn meine Familie erscheint, dann können wir anfangen. Ja, wir sind froh, wieder einmal hier unter euch zu sein. Vor 2 Jahren war ich zum letzten Mal auf dieser Konferenz hier und es ist schön, viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Und es ist für uns sehr ermutigend, wenn wir Geschwister kennenlernen und die Geschwister sagen, ah, wir kennen euch schon, wir beten für euch. Ich muss immer oder oft sagen, ja, wir kennen euch leider nicht. Aber ich möchte euch sagen, macht weiter, weil es ist wichtig, dass Leute hinter uns stehen und für die Arbeit beten, die wir tun. Okay, das ist die Familie. Eben hat ein Bruder gesagt, eure Familie wächst irgendwie sehr schnell. Kann ich nur bestätigen, aber zur Beruhigung, jetzt ist erstmal genug. Wir wohnen in Split, sind froh, dort in dieser Stadt zu sein. Es war uns nicht so leicht, am Anfang in Split zu wohnen. Die Menschen dort sind von ihrem Charakter her besondere Menschen, eher verschlossene Menschen, ziemlich stolze Menschen. Aber so langsam haben wir uns dort Freunde geschaffen, haben Freunde gefunden und wir fühlen uns irgendwie wohl in dieser Stadt. Und es ist schön zu sehen oder zu erleben, wie Gott uns gebraucht und wirklich wirkt und wie Gott irgendwie anwesend ist. Ein Erlebnis, was wir gestern hatten auf der Autobahn, wir sind gefahren hier zur Konferenz. hatte vergessen, irgendwie genügend Schilling einzustecken. Kuna hatte ich schon dabei, aber damit kann man in Österreich nichts anfangen. Wir fahren so durch die Gegend und auf einer Raststätte halten wir an und essen was, ziemlich weit weg von hier noch. Und wir sitzen da und essen und da kommt ein Bruder rein und sagt, das zahle ich für euch. Und es war irgendwie schön zu sehen, Gott hat ihn irgendwie dahergeschickt. Wir hätten schon genügend Geld gehabt, um das zu zahlen, genug Schilling. Aber Gott hat ihn irgendwie geschickt, so haben wir es zumindest erlebt, um uns zu zeigen, dass er bei uns ist. Ja, besonders viel Freude haben wir mit unseren beiden Söhnen. Der David Luca ist der Größere, er ist 1 Jahr und 3 Monate. Der Kleine ist der Jan Philipp. Ihr seht, alle unsere Kinder haben 2 Namen, sogar Mickey Maus. Dann ist der Mustafa, der bei uns wohnt, ein Junge, den wir vor 2 Jahren aufgenommen haben. Seit dem Tag unserer Hochzeit wohnt er bei uns. Er hat vorher auf der Straße gewohnt, geht jetzt in die 3. Klasse und irgendwie sehen wir, dass es weitergeht mit ihm. Ich denke, dass viele auch gerade dafür beten und wir hoffen, dass es ein Zeugnis ist in der Stadt, dass wir uns um diesen Jungen kümmern. Und dass der Junge bei uns ist und ein besonderes Anliegen ist, dass er sich einmal bekehrt. Er ist im Moment in der Phase, wo er nicht so viel Interesse hat für das Evangelium, für Gottes Wort, aber Gebete können da Dinge verändern. Die Stadt, wo wir wohnen, ist die Stadt Split. Split ist sozusagen die 2. Station für mich in Kroatien. Früher habe ich in Zagreb gewohnt, jetzt dort. Diese Stadt hat 300.000 Einwohner. Sehr wenige Christen und das Christentum ist eigentlich etwas Neues in dieser Stadt. Vielleicht 10 Jahre alt. Davor gab es keine Gemeinde in Split. Vor 10 Jahren kamen die ersten Missionare von unserer Generation. Ganz früher gab es schon mal natürlich Christen dort. Und somit ist das Evangelium und diese Dinge irgendwie neu für die Menschen. Und es braucht ziemlich viel Zeit und ziemlich viel Geduld. Wir haben einen kleinen Buchladen dort. In dem Buchladen arbeitet die Anita. Es gibt sehr wenig kroatische Literatur. Und wir versuchen, irgendwie Literatur herauszubringen, Bücher zu übersetzen. Das sind einige Bücher, die wir in den letzten Jahren herausgebracht haben, die wir übersetzt haben. Besonders stolz sind wir auf den Kommentar. Der kommt in 3 Bänden raus. Das haben wir bei den Bulgaren abgeschaut. 2 sind bereits fertig. Der 3. sollte irgendwie bald fertig sein. Und das Buch, denke ich, ist von vielen von euch auch mitfinanziert worden. Und es ist eine sehr große Hilfe, besonders für junge Geschwister in einem Land, wo es wenig Literatur gibt. Zu unserer Gemeinde. Es war irgendwie ein längerer Weg dahin, dass die Gemeinde zu einer Einheit wird. Und das war uns ein großes Anliegen. Menschen bekehren sich. Es ist irgendwie am Anfang, vielleicht wie ein rohes Ei, alles ist irgendwie mit Vorsicht zu genießen, bis die Geschwister irgendwie sich näher kommen. Und das ist wirklich passiert. Ich denke, dass wir irgendwie mit Freuden wirklich sagen können, dass sich die Sache zum Guten verändert hat. Leute sind nicht mehr so kritisch, ob wir jetzt eine Sekte sind oder keine Sekte sind, sondern Geschwister haben sich wirklich in die Gemeinde eingefügt, arbeiten mit, haben jeden Samstag ein Gebetsfrühstück, wo wir besonders für die Gemeinde beten. Und das ist halt dort. Das ist unser Gemeinderaum und einige Geschwister an einem Sonntag. Den Gemeinderaum haben wir vielleicht seit 1 Jahr. Vorher haben wir uns auf einer Terrasse getroffen, oft draußen. Und wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Raum haben. Und besonders der Igor, ein Bruder, der sich vor vielleicht 2 Jahren bekehrt hat oder sogar 3 schon. Er ist eine sehr stabile Person in der Gemeinde und eine große Stütze der Gemeinde. Ich bin irgendwie wirklich stolz auf ihn. Und er plant, im Sommer zum DITP nach Amerika zu gehen. Und es ist auch ein Gebetsanliegen, dass das Programm dort wirklich eine Hilfe für ihn ist und dass er sich, er lernt halt gerade Englisch und muss halt einige Dinge noch tun, um sich dafür vorzubereiten. Aber wir denken, das ist eine gute Investition. Er ist ein sehr junger Bruder, ziemlich begabt, sehr wissbegierig. Und wir denken, dass es eine sehr gute Sache ist, wenn er halt an diesem Programm dort teilnimmt. Meine Frau hat mit den Frauen jeden Samstag ein Frauentreffen. Da werden verschiedene Lektionen durchgemacht. Und da kommen die Frauen gerne hin und fühlen sich irgendwie sehr wohl dort. Es war eine Freizeit, die wir im Sommer hatten. Da waren Geschwister aus Sarajevo auch dabei, Geschwister aus Zagreb, Geschwister aus Split. Mit 70 Geschwistern haben wir dort in einem Berghaus gewohnt. Dazu werde ich euch gleich noch mehr sagen. Das Berghaus haben wir sehr günstig bekommen. Wir sind jetzt gerade dabei am Renovieren. Und ein großes Ziel von diesem Haus ist, dass wir dort Freizeiten machen können. Und es ist, ich denke, wirklich zum Segen für die Geschwister gewesen, die im Sommer da waren. Der Fred hat die Vorträge gemacht, aber nicht nur die Vorträge, er hat auch das Lammfleisch genossen. Eine kleine Spezialität des Landes. Wenn man nach Kroatien kommt, sollte zumindest Lammfleisch probieren. Es war immer ein Problem, wenn wir im Sommer eine Freizeit gemacht haben oder auch zu Weihnachten, ein Haus zu finden, wo man mit vielen Geschwistern irgendwie sein kann und dass es noch günstig ist. Das Berghaus hier ist uns angeboten worden, für einen recht günstigen Preis zu mieten. Das wird im Moment umgebaut. Ein Ziel davon ist, dass wir ein Haus haben, wo man Freizeiten machen kann. Ein anderes Ziel ist, wir versuchen in Split uns besonders auch um Drogensüchtige zu kümmern oder Leute aus problematischem Hintergrund. Und wir möchten in diesem Haus solche Leute aufnehmen. Im Moment sind zwei Jungs dort. Dieser Junge kommt aus Zagreb, das ist der Boris, und das ist der Sandro, ein Junge, der in Deutschland gewohnt hat, in Kroate, hat dort sehr viel gestohlen, war drogensüchtig, ist aus dem Land rausgeflogen, darf 6 Jahre nicht nach Deutschland zurück, wo seine Eltern wohnen. Und er sitzt dort bei uns. Und wir möchten einfach diesen Leuten helfen und ihnen eine Möglichkeit geben, dass sie irgendwie wo wohnen können, wo Arbeit finden können, um ihnen da zu helfen. Weil wir wahrscheinlich wisst, in Split ist das Drogenproblem sehr groß. Und wir sehen für uns wirklich da eine Aufgabe, dass wir uns um dieses Problem kümmern. Kurz zu dem, wie es im Haus aussieht. Vielleicht hat der ein oder andere von euch Interesse, mal dorthin zu fahren. Denkt, dass das Haus recht schön gelegen ist, auf 900 Meter Höhe. Für Freizeiten irgendwie geeignet. Vielleicht nicht gerade für Familienfreizeiten, aber zumindest auch für Jugendfreizeiten. Es gibt immer 3 Betten, also übereinander, 6 in einem Zimmer. 54 Betten sind in diesem Haus, das heißt 54 Leute können recht gut dort wohnen. Letztes Jahr haben wir diesen Bus geschenkt bekommen, den wir halt auch für die Drogenarbeit einsetzen. Das ist ein T-Bus aus Deutschland, hat ein bisschen andere Beschriftung bekommen. Damit versuchen wir auf der Straße Leute kennenzulernen, Kontakte zu machen und Menschen irgendwie Hilfe anzubieten. Und einen Jungen, den wir letztes Jahr zu Ostern bei diesem Einsatz kennengelernt haben, er hat sich wahrscheinlich vor kurzem bekehrt, heißt Goran. Hier sind einige Drogensüchtige in Split, von denen es wirklich sehr viele gibt. Man sagt, 10% der Einwohner in Split sind drogensüchtig. Das sind von 300.000, 30.000 Leute. Wir haben einen Verein gegründet, um mit diesem Problem irgendwie oder was dagegen zu tun. Und als dieser Verein bieten wir auch Deutschkurse an, um den Leuten was Sinnvolles zu bieten für ihre Freizeit. Zu diesem Zweck ist die Priska, ein junges Mädchen aus Deutschland. Sie ist für ein Jahr nach Split gekommen. Sie hält diese Deutschkurse. 400 Leute haben sich angemeldet zu diesem Kurs. 95 davon haben wir genommen. Und sie lernen jetzt Deutsch und wir lernen die Leute kennen und kommen halt auf diesem Weg auch in Kontakt mit Leuten. Wir haben jeden Freitagabend einen sogenannten Konversationsabend. Da kommt hin, wer will, und man redet halt in Deutsch miteinander. Das ist für die Leute interessant und für uns wichtig, um neue Leute kennenzulernen. Unser Problem ist, die Priska geht Ende des Jahres wieder nach Hause und wir suchen noch eine neue Deutschlehrerin oder einen neuen Deutschlehrer. Wer Interesse hat, für ein halbes Jahr, ein Jahr oder länger für diese Arbeit nach Split zu kommen, kann sich bei mir später melden. Okay, wir machen halt Ausflüge mit den Leuten, die wir am Deutschkurs kennenlernen, um sie besser kennenzulernen. Und wir versuchen halt auf diese Art und Weise mit ihnen in Kontakt zu kommen. Das kurz zu Split. Und wir waren auch dieses Jahr im Kosovo. Ich möchte nur ganz kurz irgendwie als Ergänzung zu gestern Abend ein paar Bilder zeigen. Wir haben vor einigen Wochen einen Einsatz im Kosovo gemacht. Wir wussten nicht, was uns dort erwartet. Und ich kann nur bestätigen, das, was der Salvatore gestern Abend gesagt hat. Es ist wirklich gelegene Zeit dort im Land. Und es ist wichtig, dass wir den Geschwistern, die die Arbeit dort tun, dass wir sie unterstützen. Und das war unser Ziel bei diesem Einsatz. Das war das Ziel bei der Aktion Christen für Kosovo, die wir gestartet haben, dass wir Geschwistern dort helfen. Ein Lieberbruder hat uns seinen Jeep zur Verfügung gestellt. Das war sehr praktisch, weil in Albanien sind die Straßen sehr schlecht. Unser Alice Böck hatte leider nur so ein VW LT und seine Handgelenke sind immer noch geschädigt. Kosovo ist vieles passiert, viele schlimme Dinge. Und irgendwie war es unser Anliegen, dass wir den Menschen eine Hoffnung bringen. Und wir hatten dazu eine Broschüre. Da stand drauf, viele Fragen, eine Hoffnung. Ich denke, das war ein ziemlich guter Titel für die Menschen, die dort im Kosovo leben. Das war ein Brand, der war direkt in unserem Nachbarhaus, wo wir gewohnt haben. Das war unser Team, mit dem wir im Kosovo waren, mit den Gastgebern, wo wir gewohnt haben. Wir sind da hingekommen, wir kannten eigentlich keinen und eine Familie. Und es ist wirklich vorbildlich, zumindest für mich gewesen. Sie sind Moslems, haben ihr Haus geöffnet und wir konnten 2 Wochen bei ihnen wohnen. Und das war wie im 7-Sterne-Hotel. Wenn man irgendwie sich hingesetzt hat, sofort kam jemand mit dem Kissen an, hat es unter den Hintern gebracht. Wenn man sich hingelegt hat, man wurde zugedeckt. Die Leute waren wirklich sehr gastfreundschaftlich. Und eben habe ich gehört, und es hat mich ziemlich getroffen, dieser Mann, er heißt Mustafa, er ist vor einigen Tagen gestorben an einem Herzinfarkt. Die Familie war immer dabei, wenn wir irgendwas gemacht haben, wenn wir zusammen gebetet haben. Sie waren da. Sie haben vieles gesehen. Sie haben Bücher gelesen, die wir ihnen gegeben haben. Sie waren zumindest die Teil der Familie war irgendwie offen fürs Evangelium. Wir wissen halt nicht, ob der Mann sich bekehrt hat. In diesem Land ist sehr vieles zerstört. Wir haben viele schlimme Dinge gesehen, bis zu Massengräbern. Man findet halt verschiedene Munition und Dinge, die halt vom Krieg her noch zurückgeblieben sind. Das war die deutsche KFOR beim Einsatz. Das Bild hat uns eine Sonderkontrolle gekostet, weil sie wollten doch mal sehen, wer das fotografiert. Und unser Motto war, Leben ist mehr. Und das haben wir irgendwie natürlich auch durch unser Auftreten deutlich gezeigt. Okay, das ist die Familie. Wir sind zum Beispiel da zusammen und beten. Und sie waren immer dabei, haben geholfen beim Traktatestempel, bei allem, was zu tun war. Sie waren dabei, obwohl sie Moslems sind. Wir haben sehr viele gute Gespräche gehabt mit Menschen dort. Wir haben viel Literatur verteilt, hier vor einer Moschee. Die Männer saßen draußen, wir kamen vorbei, haben ihnen Schriftstücke gegeben und dann saßen alle da und haben gelesen. Und das waren irgendwie beeindruckende Erlebnisse, wie man sieht. Man kommt in ein fremdes Land. Wir haben wirklich Angst gehabt, als wir zur Grenze kamen. Man hört viele Geschichten, was im Kosovo passiert. Aber wir haben gesehen, Gott war mit uns und hat uns wirklich geholfen und irgendwie offene Türen gegeben. Es war in einem Café. Überall konnte man Literatur verteilen und überall waren die Menschen wirklich freundlich und haben das irgendwie gerne genommen. Auf einer Baustelle, überall wo es irgendwie eine Gelegenheit gab, wo Menschen waren, wir haben angehalten, haben ihnen Literatur weitergegeben. Und es ist sozusagen eine offene Tür im Kosovo. Und der Salvador hat gesagt, die nächsten 6 Monate sind wahrscheinlich entscheidend. Die Leute sind sehr fleißig dort. Jetzt kommt der Winter, sie können nichts arbeiten in ihren Häusern. Das heißt, sie haben Zeit. Danach werden sie wieder beschäftigt sein mit Häusern bauen. Und deshalb möchten wir Bücher drucken. 50.000 von Jesus unser Schicksal sind geplant. Das wird in den nächsten Wochen verteilt und gedruckt. Und zu Weihnachten wird halt ein Einsatz sein. Wer sich daran beteiligen möchte, kann sich beim Alois Böck unter anderem melden oder bei mir. Ich denke, es ist wichtig, dass wir Literatur in dieses Land bringen. Das Buch ist mit einem Gutschein versehen. Es gibt noch keine Post im Land. Und da wird die Adresse von den Geschwistern, die gestern Abend hier waren, drauf sein. Und es ist einfach eine Unterstützung für ihre Arbeit, die sie tun. Und ich denke, wirklich eine wichtige Zeit. Wir haben heute Morgen etwas über Ziele gehört. Wenn Jesus auf der Erde war, er hat ein Ziel gehabt. Er war gekommen, um das Verlorene zu erretten. Und ich denke, das sollte auch unser Ziel sein, besonders wenn sich solche Möglichkeiten bieten, dass wir alles geben und alles dafür tun, dass Menschen errettet werden. Vielen Dank.
Ja, ich bin froh, dass ich heute unter euch sein darf und dass ich von unserer Arbeit berichten darf in Bosnien-Herzegowina. Ich bin mit meiner Frau Alicia schon gut 2 Jahre in diesem Land. Und ich möchte hier vor euch bekennen, dass wir dem Herrn sehr, sehr dankbar sind, dass wir in diesem Land sein dürfen, dass wir da wohnen dürfen. Wir haben in diesen 2 Jahren dieses Land und die Menschen dieses Landes wirklich lieben gelernt. Und wir sind selbst sehr bereichert worden in unserem Dienst. Also wir haben wirklich allen Grund zum Danken. Wir danken auch euch. Denn ihr betet für euch und es ist uns einfach bewusst, dass ohne euch wir das nicht tun könnten, was wir tun. Ohne eure Gebete, ohne eure praktische Hilfe und Unterstützung. Ich möchte euch danken. Es ist vielleicht gut, wenn wir auch noch sehen, was für ein Land das ist. Ja, das ist manchmal alles ein bisschen schief in Bosnien. Ja, viele wissen gar nicht, dass es dieses Land gibt. Das liegt zwischen Kroatien und Serbien oder besser gesagt Jugoslawien. ist auch eine Republik des ehemaligen Jugoslawiens. Es ist die Republik, wo der Krieg am längsten und am schlimmsten gewesen ist. Das Land, in diesem Land wohnen drei Völker, oder besser gesagt ein Volk mit drei Religionen. Das ist der Islam, orthodoxe Christen und Katholiken gibt es da. Die Moslems ist die größte Volksgruppe, etwa 40-50%. Die Orthodoxen etwa 30-40%, die Katholiken knapp 20%. Und wenn man dieses Land verstehen will und auch unsere Arbeit, muss man wenigstens einigermaßen den Krieg verstehen, der in diesem Land 4 Jahre lang war. Oberflächlich gesagt könnte man sagen, die Sache war so, dass Kroatien auf der einen Seite und Jugoslawien auf der anderen Seite dieses Land teilen wollte unter sich, ohne irgendwelche Rücksichten auf die Menschen, die in diesem Land wohnen. Und so kam es irgendwie, dass die Moslems in die Zange genommen wurden, ja, von hinten und von vornen, relativ unvorbereitet. Und das ist irgendwie ganz wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir in Sarajevo arbeiten. Sarajevo ist seit dem Krieg eine Stadt mit 80-90% Moslems. Und irgendwie, das, was geschehen ist im Krieg, ist einfach ganz tief drin in der Seele dieses Volkes. Ja. In diesem Land sind Massaker geschehen, wo ein Massaker mehr Tote gefordert hat, nach meinen Informationen, als im ganzen Kosovo-Krieg Leute umgebracht wurden. Zum Beispiel in Srebrenica in Ostbosnien wurden innerhalb von 3-4 Tagen 15.000 bis 20.000 Menschen abgeschlachtet. Es war eine UNO-Schutzzone, wo die UNO für die Sicherheit dieser Menschen sich verbürgt hat. Und das ist irgendwie in den Köpfen drin, in den Herzen drin, von den Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Das sind Moslems, das heißt nicht, dass sie fundamental sind, die sind westlich gesinnt. Aber irgendwie denken sie doch, die christlichen Völker wollten unser Volk ausrotten. Und der Westen hat dabei zugeschaut. Und das müssen wir einfach wissen, es sind viele, viele Ausländer in dieses Land hineingekommen, viele Organisationen, politisch, humanitär, religiös. Und die Leute denken, ja, ja, die sind alle gekommen und die lieben uns eigentlich nicht, die wollen nur irgendwie Kapital schlagen und für ihre Interessen unseren Krieg ausnutzen. Ja, soweit die Situation in diesem Land. Was unsere Arbeit betrifft, wir sind sehr dankbar. Wir sind jetzt gut 2 Jahre da und mit Gottes Hilfe und ein bisschen Fleiß konnten wir die Sprache relativ gut lernen. Wir können mit den Leuten reden. Wir können auch Bibelstunden machen ohne Übersetzer. Und wir merken heute, dass das eigentlich wirklich das Wichtigste hier ist, dass man die Sprache kann, dass man persönlich mit den Leuten arbeiten kann. Es ist ja ein Land, Bosnien, wo es kein Vertrauen mehr gibt. Ja. Die Leute haben nicht Vertrauen zu den anderen, sie haben nicht Vertrauen zu den Ausländern, die kommen. Und viele haben auch das Vertrauen in sich selbst verloren im Krieg. Es ist ein Land von zerstörten Brücken. Ja, jetzt die internationale Gemeinschaft baut diese Brücken alle auf, die im Krieg alle zerstört wurden. Aber auch die Brücken von den Menschen sind irgendwie zerstört, ja, von Mensch zu Mensch. Und diese Brücken wieder aufzubauen, das ist irgendwie viel schwieriger. Das kann man nicht einfach mit Geld machen. Dazu braucht es Zeit, es braucht Liebe, es braucht Verständnis. Und das ist irgendwie wichtig, dass wir all das wissen, um auch die geistliche Situation zu verstehen in diesem Land. Ich denke, die Bosnier sind offen und doch nicht offen. Also wenn man bei uns Traktate verteilt, ja, die Geschwister, die nach dem Krieg nach Bosnien fuhren, wenn die in muslimischen Gebieten waren, die haben nicht so freundliche Leute erlebt. Und wenn wir jetzt Traktate verteilen, dann sind die Leute zwar nicht ärgerlich, aber von vielleicht 1000 schreiben uns 2 oder 3. Und von diesen 2 oder 3 geht eigentlich nichts weiter. Sie wollten nur ein Buch und sonst nichts mit uns zu tun haben. Wenn wir eine Evangelisation machen, dann kommen 20, 30 Leute. Von denen sind die Hälfte ein paar fundamentale Moslems, die nur stören wollen. Und das andere sind irgendwie alte Leute, die ein bisschen verrückt sind und einfach nichts zu tun haben. Also so gesehen ist das Land nicht offen. Aber wenn wir Leute besuchen bei ihnen zu Hause, dann können wir eigentlich mit jedem über Gott reden. Und jeder sagt, im Krieg habe ich gemerkt, dass es Gott gibt. Also zum Beispiel ein Freund von mir hat gesagt, ich wurde als Atheist erzogen, ich bin so aufgewachsen, ich habe nie über Gott nachgedacht. Aber im Krieg, als ich auf dem Feld lag und da gab es keinen Schutz, keinen Baum, nichts mehr und die Granaten sind gefallen und du weißt, wenn die 5 Meter runtergeht von dir, dann überlebst du, 1 Meter näher, dann ist es aus. Dann habe ich gesagt, weißt du, dann du fängst einfach an zu beten. Ja, wenn du merkst, du hast nichts mehr in der Hand, überhaupt nichts mehr. Und das haben eigentlich alle Leute da erlebt in Sarajevo. Ja. Und von dem her sehen wir, es sind sehr viele Fragen da, es ist eine sehr große Not da und irgendwie Offenheit. Und doch ist es sehr schwierig, an die Leute heranzukommen, weil Religion hat auch in diesem Land, in diesem Krieg eine Rolle gespielt, spielt heute noch eine sehr große Rolle in der Politik. Und irgendwie die Leute sind einfach sehr, sehr kritisch. Ja, wie geht es voran? Wir haben letzten Sommer 7 Leute taufen dürfen und wir versammeln uns mit diesen Leuten bei uns in der Wohnung, wir haben Gemeinde und da sind wir eigentlich sehr, sehr dankbar. Wir denken, alle, mit denen wir uns jetzt versammeln, sind wirklich hingegeben, sie lieben Gottes Wort, sie beten, sie versuchen wirklich auch in ihrem Leben ein Zeugnis zu sein, ihren Glauben zu bezeugen. Und so denken wir, wir haben einen sehr, sehr guten Grundstock, der uns Grund zur Freude und zur Hoffnung gibt. Das Problem ist ein bisschen, dass die Hälfte der Gläubigen, die kommen aus einem Dorf, das ist 1 Autostunde entfernt von uns. Und nicht nur, dass es 1 Autostunde entfernt ist, dieses Dorf, sondern das ist auch eine andere Welt dort. Da war nämlich Krieg zwischen diesem Dorf und der Stadt, wo wir wohnen. Und da herrscht ein ganz anderer Geist irgendwie. Und so ist die Arbeit, die ist sehr klein und noch irgendwie geteilt. Und das ist ein bisschen ein Problem. Wir versuchen jetzt in diesem Dorf durch einen evangelistischen Kreis mehr Leute zu gewinnen. Das ist ziemlich schwierig. Die Leute dort haben Angst, sind unter Druck irgendwie von diesem Nationalismus und wagen sich nicht so recht dazu zu kommen. In der Stadt wollen wir jetzt bei uns zu Hause auch mit einem Bibelkreis anfangen. Wir sind froh, dass wir jetzt wirklich Menschen kennengelernt haben. Wir haben Freunde gefunden in dieser Stadt, die uns sehr lieb sind. Und da haben wir ein besonderes Anliegen, sie wirklich für Jesus zu gewinnen. Und wir denken, dass dieses Land ganz besonders braucht, was auch Salvatore gesagt hat am Anfang, Menschen, wo man Jesus sehen kann. Ja, also diese Leute, wenn du ihnen einfach nur eine Schrift gibst, das wird ihnen nicht viel sagen. Aber was sie sehen müssen, ist wirklich, es gibt mehr. Es gibt wirklich einen lebendigen Gott, der Menschen verändern kann. Und das ist irgendwie das Gebetsanliegen. Betet für uns, dass wirklich Jesus in uns noch mehr Gestalt gewinnt, dass die Menschen an uns sehen können, was die Wahrheit ist, was die Liebe Gottes ist. Und das auch für die Geschwister, die sich bekehrt haben. Wir denken, wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir brauchen euer Gebet, dass der Herr an uns wirkt, dass er uns gebraucht. Und betet wirklich um offene Türen, dass Menschen bereit werden, mit uns regelmäßig die Bibel zu lesen. Wir haben einige sehr gute Kontakte, wo Menschen offen sind, aber betet wirklich, dass der Herr einfach ihre Herzen zieht und öffnet, dass sie bereit werden, mit uns die Bibel zu lesen und dass sie sich bekehren. Ich denke, wenn es uns gelingt, wirklich eine kleine Zelle zu schaffen, wo wirklich Leben da ist, Liebe, Vertrauen, das wird die Menschen hier sehr ansprechen. Aber sie sind sehr offen, man kann leicht in die Häuser gehen der Leute, man kann leicht mit ihnen reden über dies und das, aber es braucht irgendwie noch den letzten Durchbruch. Okay.
Leben in Bitola, das ist wie die Hölle, sagt ein Freund von mir, der Dragoljub. Und ich kann ihn irgendwie verstehen. Für einen jungen Mann, der für einen sehr harten Job im Braunkohletagebau 180 Mark im Monat verdient und wirklich keine Perspektiven hat, der ausgeschlossen ist von dem Wohlstand und von all den schönen Dingen, die wir hier im Westen genießen, kann es gut so das Leben in Bitola ihm so erscheinen. Ich bin natürlich nicht ganz mit ihm einverstanden. Ich fühle mich in Bitola eigentlich ganz wohl. Hölle ist sicher was anderes. Für viele Menschen in Mazedonien drehen sich aber die Gedanken wirklich nur um diese Probleme, um Arbeitslosigkeit, dass kein Geld da ist, dass sie keine Perspektiven haben, vor allem viele junge Leute. Und eigentlich ist ihr größter Wunsch nur weg aus Mazedonien. Also meine Prognose wäre, wenn man die Grenze aufmachen würde, am ersten Tag oder in den ersten paar Tagen wären sicher die Hälfte der Leute, die abhauen können, ausgewandert. Ein Freund von mir sagt, und sein Vater sagt dasselbe, Alexander, hast du nicht einen ganz großen Koffer? Da tun wir dann den André rein und du nimmst ihn mit nach Deutschland. Und auf der Straße begegne ich einem Polizisten und er sagt, hey, können wir nicht was machen, dass ich nach Deutschland gehen kann? Ich bin nicht irgendjemand, ich bin Polizist, ja? Ich mache keine krummen Sachen. Aber er will einfach weg von diesem Land. Die Sinnlosigkeit von diesem Leben verdrängen viele Mazedonier dadurch, dass man halt isst und trinkt und irgendwie versucht, die angenehmen Seiten zu sehen. Die Mazedonier sitzen gerne im Café, sie reden gern miteinander. Aber ganz, ganz wenige haben irgendwie ein Ziel im Leben, für das es sich lohnt zu leben. Kann ich bitte mal die Folie haben von Bulgarien? Aha, okay, alles klar. Nicht schlimm. Ich muss mich entschuldigen, es gibt für mich keine Bilder. Bis vor ungefähr 5 Jahren wusste ich selber nicht mal, dass Mazedonien überhaupt existiert. Vielleicht haben viele von euch erst in diesem Jahr davon erfahren. So ein kleines Land, das am Rand steht, über das man sehr wenig weiß. Diese Folie ist dafür ein gutes Beispiel. Da unten am Rand ist Mazedonien. Und die Stadt Bitola, wo ich wohne, ist im Süden von Mazedonien an der griechischen Grenze. Es ist die zweitgrößte Stadt des Landes, hat ungefähr 100.000 Einwohner und war früher mal die kulturelle Hauptstadt. Inzwischen ist es ziemlich heruntergekommen. Und die alte Schönheit ist vergangen. In Mazedonien wohnen ungefähr 2 Millionen Menschen. Die meisten sind Mazedonier, sagen sie. Andere Leute sagen was anderes. Das können wir heute Abend nicht klären. Dann gibt es ungefähr ein Viertel bis ein Drittel Albaner. Und diese Albaner sind für die anderen Mazedonier ein ziemlicher Albtraum. Zunächst mal einfach deswegen, weil sie sich sehr schnell also vermehren oder der Bevölkerungsanteil wächst sehr schnell. In ungefähr 10 Jahren werden sie die stärkere Bevölkerungshälfte darstellen. Und vor dieser Zeit haben viele Mazedonier jetzt schon Angst. Sie haben Angst, dass das Gleiche, was im Kosovo passiert ist, sich auch in Mazedonien abspielen könnte. In Mazedonien gibt es wenige, relativ kleine Gemeinden. Und es ist sehr traurig, dass auch diese Gemeinden zerteilt sind auf 5 verschiedene Denominationen und intern zum Teil zerstritten. 1995 ist zum ersten Mal von unserer Seite ein Missionseinsatz dort durchgeführt worden. Und es war angeregt durch 3 junge Mazedonier, die sich in Zagreb bekehrt haben. Dadurch haben wir einen Blick bekommen für dieses Land. Und eine kleine Gruppe ist zum ersten Mal hingefahren. Und seither waren 5 oder 6 Einsätze mit Verteilung von Literatur. Und es gab sehr gute Reaktionen. Also viele 100 Menschen haben zurückgeschrieben, haben Bücher bestellt. Und mit der Zeit ist so die Notwendigkeit deutlich geworden, dass jemand dorthin gehen sollte und in Bitola die Geschwister unterstützen. Und ich bin dann letztes Jahr im Juni umgezogen. Ich komme aus Ingelfingen in Deutschland, von einer relativ kleinen Gemeinde, um die Geschwister, die in Bitola wohnen, zu unterstützen durch einfach den persönlichen Kontakt, durch biblische Lehre. Und wir wollen zusammen evangelisieren dort. Das Team ist inzwischen verstärkt worden durch einen Bruder aus Drumitza, der Marin, der ist in Salzburg zum Glauben gekommen. Und er wohnt jetzt bei mir, also wir haben eine Brüder-WG, kann man sagen. Literatur übersetzen, so ganz langsam, ein Fernbibelkurs, ist gerade so in Bearbeitung. Training im Christentum 0, wird gerade lektoriert. Ich mache das zusammen mit meiner Sprachlehrerin. Das ist gut für Sie, fürs Evangelium und für mich, für die Sprache. Ja, wir haben sehr viele Menschen schon kennengelernt. Es wird wirklich schon schwierig, diese ganzen Kontakte zu halten. Ja, wir versuchen da einfach dran zu bleiben. Nach längerer Überlegung oder nach einiger Überlegung haben wir uns entschlossen, dass ich dort im Land als Geschäftsmann offiziell leben soll. Und wir haben da eine Firma gegründet. Das ist jetzt im Herbst so ziemlich fertig geworden. Und ich möchte einfach so als Halbtagsjob versuchen, etwas zu verkaufen dort. Das ist ziemlich schwierig in einem Land, wo es kein Geld gibt. Aber wir haben noch mehr Möglichkeiten in der Zukunft tätig zu werden. Diese Arbeit ist einfach eine gute Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Also der ganze Stress mit der Anmeldung, die ganzen Formalitäten haben sich eigentlich schon gelohnt. Ich war zeitweise täglich beim Anwalt und wir haben sehr gute Gespräche gehabt. Und ich hoffe, dass dieser Mann in der Zukunft sich auch bekehrt. Ich hoffe auch, dass die Firma dazu dienen kann, dass der Marin oder jemand anders, andere Geschwister, in der Zukunft der Arbeit finden können, sodass wir einfach in einem bescheidenen Maß geschäftlich tätig sind, aber dass noch genug Kraft und Zeit bleibt, das Evangelium und Gemeindebau vorwärts zu bringen. Wichtige Gebetsanliegen. Jetzt im Augenblick liegen beim Handelsministerium unsere Anfragen für einen Import von einer neuen mazedonischen Bibelübersetzung. Das sollen knapp 50.000 Bibeln, die aus Holland kommen oder die dort von Geschwistern gestiftet worden sind, ins Land gebracht werden. Also das wäre jetzt konkret ein wichtiges Anliegen, dass die Leute beim Ministerium uns die Erlaubnis geben und die Dokumente kommen und dann kann in der zweiten Novemberwoche ein Sattelschlepper aus Deutschland oder aus Holland über Deutschland und dann eben nach Mazedonien fahren. Und es ist wirklich ein Gebetsanliegen, bis die Teile im Land sind, dass der Herr da wirklich offene Türen schenkt. Dann ein weiteres sehr wichtiges Anliegen für die Zukunft sind geeignete Mitarbeiter. Für unser tägliches Leben, denke ich, braucht es für mich persönlich bessere Organisation, mehr Disziplin beim Sprachstudium und bei den Dingen, die halt jeden Tag gemacht werden müssen. Unsere Geschwister arbeiten zum Teil Schicht und die Arbeitszeiten wechseln die ganze Zeit, sodass wir eigentlich nicht planen können, jede Woche uns regelmäßig zum Beispiel während der Woche irgendwann zu treffen. Es kann immer sein, dass einer oder zwei wichtige Leute weg sind und dadurch wird es sehr schwierig. Ja, wir können beten für die Menschen, die wir kennengelernt haben. Vielleicht konkret für eine Nachbarin von uns, die heißt Snežana. Und sie wartet sehr, sehr sehnlich auf die Bibel. Sie sagt, jetzt hat sie das Neue Testament schon 20 Mal gelesen. Und sie möchte endlich das ganze Ding in der Hand haben. Solche Leute gibt es immer wieder. Und vor allem vielleicht für diese Snežana können wir beten, dass der Herr so zu ihr spricht, dass sie sich zu ihm bekehrt.
Ich möchte mich kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Ich heiße Werner Wieser und bin in Südtirol in der Gemeindeaufbauarbeit tätig. Wir arbeiten dort in der Evangelisation hauptsächlich mit persönlichen Beziehungen. Das heißt, wir denken, es ist richtig, in der heutigen Zeit und in unserem Volk auf die Leute einzugehen, mit ihnen irgendwie Freundschaften zu knüpfen, ehrliche Freundschaften, auf ihre Probleme einzugehen, mit ihnen zu reden, mit ihnen Zeit zu verbringen, die natürlichen Familienbeziehungen zu nutzen. Und wir haben es auch erlebt, dass auf diese Weise wirklich immer wieder Menschen zum Glauben kommen. Und trotzdem haben wir in den letzten Jahren festgestellt, dass unser Bekannten- und unser Verwandtenkreis doch relativ klein ist als kleine Gemeinde. Und deshalb haben wir uns gedacht, was können wir tun in diesem Land, um neue Menschen kennenzulernen, um über unseren Wirkungskreis hinausgehen zu können. Und so haben einige sich dran gemacht, eine evangelistische Broschüre zu erstellen, zu erarbeiten, um sie dann auch verteilen zu können, in der Hoffnung, dass Menschen darauf reagieren. Wir haben an eine Broschüre gedacht, die Broschüre hat 20 Seiten, aus dem einen Grund. Langjährige Erfahrungen haben uns gezeigt, dass ein Traktat zu wenig ist. Wenn wir Traktate verteilt haben, dann seien die vielfach einfach auf den Weg geschmissen worden und in die Papierkörbe gelandet, aber oft auch auf der Straße liegen geblieben. Und dann ist das Zeugnis am Ende schlechter, als wenn wir nichts verteilt hätten. Und die Leute haben es also kaum gelesen und Reaktionen sozusagen keine. Wenn man Bücher verteilt, dann besteht da das Problem, dass man sie ja nicht an die Massen verteilen kann, weil sie erstens zu teuer sind. Zweitens ist es schwierig, ein Thema auszuwählen, denn jede Person braucht irgendwie ein spezielles Thema und so kann es leicht passieren, dass ein Buch zu einseitig ist. Also haben wir einen Mittelweg gewählt und haben gesagt, wir möchten eine Broschüre ausarbeiten, wo wir die wichtigsten Themen alle in einem kurzen Artikel einigen können, sodass jemand, der etwas wissen will über Gott und die Bibel, wirklich alles erfahren kann, was er braucht, um sich bekehren zu können. Oder zumindest, um einfach Anstöße zu kriegen, um dann weiter nachzudenken oder zu reagieren. Ich möchte euch die Broschüre kurz vorstellen, vom Inhalt her. Also es sind 20 Seiten, so zweifarbig aufgemacht, außer das Titelblatt, aber doch verschiedene Tabellen und Bilder drinnen, innen, so dass es nicht allzu teuer ist und doch sich sehr gut umschauen lässt und lesen lässt. Wir haben verschiedene Artikel drinnen. Der erste Artikel zum Beispiel heißt, die Bibel ist einzigartig. Es ist für uns in Südtirol eine Selbstverständlichkeit, dass man zuerst einmal über die Bibel reden muss, bevor man den Leuten überhaupt den Inhalt der Bibel predigen kann. Und dann haben wir noch einen kleinen Zusatzartikel, wo wir den Leuten ganz praktische Tipps geben, wie sie ihre Bibel lesen können. Wir haben dort schon Menschen in den evangelistischen Bibelkreisen gehabt, die nicht viel mehr gewusst haben, als dass es ein altes und ein neues Testament gibt. Also eine stockkatholische Gesellschaft, aber die Leute kennen die Bibel überhaupt nicht. Folglich der erste Artikel, die Bibel ist einzigartig. Und da wird alles dargelegt, was man wissen muss über die Bibel, um sie wirklich als Wort Gottes zu identifizieren. Der zweite Artikel heißt der vergessene Christus. Viele Menschen heutzutage haben ganz vernebelte Vorstellungen von dem, was Jesus wirklich ist, wer Jesus wirklich ist. Und viele haben ihn auch schon vergessen und haben sich anderen Religionen zugewendet. Aus dem einen Grund, weil sie einfach enttäuscht sind vom Christentum. Und bei diesem Artikel wollen wir ihnen irgendwie erklären, wie es so weit gekommen ist und wollen ihnen aber sagen, wer Christus wirklich war und was für Ansprüche er stellt an uns. Dann der dritte Artikel, die Auferstehung Jesu Christi, die größte Lüge oder das geschichtliche Ereignis. Und da werden einfach Zeugen angeführt, die belegen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und wir weisen sehr stark darauf hin, dass eben diese Zeugen eigentlich viel glaubwürdiger sein als so manche Zeugen, die unsere Geschichtsbücher belegen sollten. Dann haben wir einen kurzen Artikel über die Schöpfung drinnen. Einfach wunderbare Sachen aus der Schöpfung beobachtet und dann eben am Schluss die Frage gestellt, ist denn da nicht wirklich letztendlich ein Schöpfer dahinter? Kann das alles nur zufällig entstanden sein? Das kann nicht sein. Dann haben wir einen ausgesprochen evangelistischen Artikel drinnen, der heißt Verloren. Und dort wird eben die Verlorenheit des Menschen anhand der Bibel aufgearbeitet. Gleich anschließend zwei Lebenszeugnisse. Zwei Südtiroler Geschwister berichten über ihre Bekehrung, über ihren Werdegang als Christen. Dann zum Schluss haben wir noch einen Artikel, führen alle Religionen zu Gott. Und auch in Südtirol, obwohl die Menschen stockkatholisch sein, taucht doch immer wieder die Frage auf, ja, ist es letztendlich nicht möglich, irgendwie über alle Religionen zu Gott zu kommen. Und wir weisen da ganz stark darauf hin, dass das Christentum doch etwas ganz Besonderes hat. Und das ist der Aspekt der Vergebung der Sünden. Dass Jesus eben in diese Welt gekommen ist, um für uns stellvertretend zu sterben und uns wirkliche, echte, ewige Sündenvergebung zu gewähren. Und das ist das, was Christentum ja so wunderbar macht im Vergleich zu den anderen Religionen. Es wird dann noch kurz das Gottesbild angesprochen und so weiter. Zum Schluss noch kurz ein paar biblische Begriffe geklärt. Was bedeuten Begriffe, die Leute so falsch verstehen? Dann Quellenangaben, Bildquellennachweis und alles drinnen. Also eine handliche Broschüre zum Weitergeben. Bitte betet für dieses Projekt, denn die Argumente in der Broschüre mögen gut sein. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, es geht um einen geistlichen Kampf. Und letztendlich sind es ja nicht unsere Argumente, die Menschen bekehren, sondern sie müssen durch die Macht Gottes aus der Finsternis herausgerettet werden, erlöst werden und auf den richtigen Weg gebracht werden. Also bitte betet mit uns. Wir möchten gerne nächstes Jahr diese Broschüre unters Volk bringen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich natürlich jeden von euch einladen, einmal nach Südtirol zu kommen, vielleicht am Wochenende oder so, oder mal allein am Samstag. Es wäre eine wirklich feine Gelegenheit, um uns zu helfen, diese Broschüre zu verteilen. Es geht eigentlich leider darum, dass man eine Straße abklappert, durchgeht und einfach die Broschüre in jeden Briefkasten hineinsteckt. Eine wirklich nicht schwierige Arbeit, aber eine Gelegenheit, um das Land, das Volk kennenzulernen, vielleicht auch manches Gespräch zu führen. Und letztendlich einfach, um die Arbeit zu erledigen. Wir werden dann Karten erstellen, sodass von den Gebieten, wo wir die verteilen möchten, Karten da sein, Straßenkarten, Ortskarten. Und man kann einfach hingehen und einmal eine Straße machen. Wir streichen uns das um, die Straße, in der haben wir verteilt. Und wir wissen genau, wo wir schon waren und wo nicht. So lässt sich das alles recht gut koordinieren. Also, ihr müsst damit rechnen, dass ich nächstes Jahr dann bald nach Weihnachten, bald nach Neujahr mal ansprechen werde, vielleicht als Gemeinden, vielleicht als Jugendgruppen und vielleicht den einen und anderen frage, ob nicht jemand einmal kommen könnte und uns helfen. Das ist da ein provisorisches Exemplar, ein provisorischer Computerausdruck. Und deswegen kann ich es nicht verteilen und denke, sorgen in dem Sinn. Aber wenn jemand interessiert ist an diesem Projekt, dann könnt ihr zu mir kommen und könnt dieses provisorische Exemplar mal anschauen. Danke.
Und wir befinden uns hier in Saalfelden. Dieser Teil hier ist der Pinzgau von unserem Salzburger Land. Flächenmäßig einer der größten Gaue von Salzburg. Einwohnermäßig ist Flachgau der größte, was hier oben ist. Also jetzt funktioniert es. Moment, ja. Worum geht es? Unser Ziel ist es, diese Menschen in Pinzgau mit dem Evangelium zu erreichen. Geschwister, in Pinzgau leben 85.000 Menschen. Wir leben hier in einem sehr schönen Land, in einem sehr reichen Land, aber in einem geistig sehr armen Land. Und so wie die Geschwister in den Nachbarländern bemüht sind, einfach wirklich das Evangelium hinauszutragen, so sind auch wir bemüht, hier in Pinzgau die Botschaft von Jesus Christus wirklich in jedes Haus hineinzutragen. Wie wollen wir das erreichen? Wie wollen wir erreichen, dass wir 85.000 Menschen mit dem Evangelium irgendwie kontaktieren? Wir sind nicht ganz 200 Gläubige in Pinzgau. Es gibt die Gemeinde in Saalfelden, die wir hier haben, wo wir uns ja jetzt da befinden. Dann die Geschwister in Unchen, wo ca. 20 Gläubige sind, die Geschwister in Lofer mit 20 Gläubigen und die Geschwister in Uttendorf, ehemals Mittersür. Wir haben vor, oder wir haben gemeinsam uns jetzt zusammengetan und haben gemeinsam vor, irgendwie dieses Werk voranzutreiben, indem wir gemeinsam versuchen, das Evangelium in Pinzgau noch besser hinauszutragen. Unser Ziel ist es wirklich, alle Menschen ganz bewusst mit dem Evangelium zu erreichen. In einem Geist zusammenzustehen, um für den Glauben des Evangeliums zu kämpfen, wie wir das im Philipperbrief lesen. So, wir bemühen uns in Zukunft unter uns vier Gemeinden, die wir da sind, einfach gemeinsam wirklich an der Evangelisation zusammenzuarbeiten. So wie wir das bisher auch gemacht haben, nur in einem bisschen anderen Rahmen, zusätzlich zu den verschiedenen Evangelisationen, was jede Gemeinde für sich betreibt, haben wir vor, in Zukunft einmal im Monat einen evangelistischen Vortrag zu veranstalten, und zwar in Zell am See, also jetzt die Karten weg. Das ist hier, das ist die Bezirkshauptstadt von Pinzgau. Wir haben vor, einmal im Monat einen Vortrag zu machen. Dazu haben wir ganz spezielle Einladungen gemacht. Dann drehen wir sie kurz auflegen. Diese Einladungen gehen in erster Linie an unsere Freunde, Bekannten und Arbeitskollegen, die wir haben. Wir haben versucht, möglichst eine ansprechende Einladung, das Papier zu machen. In dieser Einladung kommt auf der Innenseite der aktuelle Vortrag hinein. Da wird jeweils der Redner vorgestellt, die Person. So wie der Vortrag wird angesprochen, möglichst interessant formuliert, sodass wir Interesse wecken können für den Vortrag. Und diese Einladungen gehen dann eben an unsere Freunde und Bekannten. Zusätzlich zu den Einladungen haben wir auf der Rückseite verschiedene Informationen drauf, was unsere Ziele sind, was wir tun wollen. Zum Beispiel eben, dass wir wollen, dass das Evangelium als eine positive, lebensverändernde Kraft erfahren wird. Wir wollen die Einheit und die Harmonie in unseren Familien irgendwie fördern in diesem Tal. Wir möchten herzliche Gemeinschaft unter Christen fördern und so weiter. Es sind verschiedene Punkte einfach angeführt hier, die wir zusätzlich als Information mitgeben. Diese Einladungen sind speziell für Freunde und Bekannte gedacht, also für Leute, die was in unserem Bekanntenkreis sind, die uns kennen, die uns persönlich kennen. So, diese Einladung ist zusätzlich auch als Saatgut, sage ich mal, gedacht. Wir haben vor, diese Vorträge das ganze Jahr zu machen. Das heißt, wir haben jetzt im September begonnen mit dem ersten evangelistischen Vortrag und werden jedes Monat einen solchen öffentlichen Vortrag machen. Das läuft das ganze Jahr und so Gott will, haben wir vor, das die nächsten Jahre so zu machen. Wir erwarten uns durch das, dass auch die Freunde und Bekannten, die immer eigentlich auch nicht kommen, durch diese Einladungen doch irgendwie mit dem Wort Gottes erreichen und dass unser Umfeld irgendwie etwas von dem mitkriegt, was wir glauben, was wir machen und was wir eigentlich ja einfach uns besser ihnen darstellen mit dem, was wir tun. Auf diese Art und Weise werden jedes Monat ca. 1.000 bis 1.500 Einladungen verteilt, das lauter persönliche Kontakte und Beziehungen sind. Der Abend selber wird so gestaltet, dass wir versuchen, ein gutes Rahmenprogramm zu gestalten. Wir mit Pinzgau sind ein sehr musikliebendes Volk. Wir haben eine eigene Musikgruppe zusammengestellt, um einfach eine Zeit des Singens miteinander zu haben. Dann, wo der Vortrag ist, und es ist auch ein Zeugnis gedacht an jeden Abend. Also vollmächtige Prediger, lebendige Zeugnisse und ein gutes, ansprechendes Rahmenprogramm einfach an diesem Abend irgendwie zu bringen. Zusätzlich zu diesem Ganzen möchten wir auch Öffentlichkeitsarbeit machen, das heißt, wir möchten diese Vorträge auch an die Öffentlichkeit hinaustragen. Wir haben jetzt mit einer Zeitung, mit dem Pinzgauer Journal begonnen, eine Zusammenarbeit begonnen. Diese Zeitung hat jetzt einen Bericht herausgebracht, also einen redaktionellen Bericht von dieser Arbeit, die wir machen, was wir vorhaben. Wir haben den redaktionellen Bericht selber zusammenstellen können und das ist jetzt letzte Woche hinausgegangen. Diese Zeitung erreicht 140.000 Leser, das geht also über den Pinzgau auch hinaus. Und wir haben vor, regelmäßig jedes Monat Einschaltung zu machen in der Zeitung über den Vortrag, über das Thema, das kommen wird. Wir möchten auch ganz aktuelle Themen ansprechen, die die Leute einfach beschäftigen bei uns da. Wir haben einfach vor, mit dieser Art Arbeit in Häuser zu kommen, wo wir sonst nie hinkommen und möchten auf diese Art und Weise einfach auch die öffentlichen Mittel benutzen, um das Evangelium zu transportieren oder hinauszutragen. Wir möchten einfach, dass die Leute wissen, was wir machen, wer wir sind. Wir präsentieren ihnen einfach das. Zusätzlich ist die Möglichkeit bei dieser Zusammenarbeit, dass alle Geschwister aus unseren Gemeinden integriert sind. Jeder kann einladen. Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen, wo wir zusammenarbeiten können, ob das jetzt die Tischdekorationen sind, ob das das Gebetsteam ist, das während des Vortrags für diese Evangelisation betet oder auch unter dem Monat für diese Evangelisation betet. Es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten oder redaktionelle Arbeit mitzuarbeiten. Oder im Musikteam mitzuarbeiten. Das sind verschiedene Bereiche, wo jeder einfach gefragt ist und wo jeder die Möglichkeit hat, mitzuarbeiten. Also wir streben einfach gemeinsam an, mit unseren Gemeinden miteinander das Evangelium hinauszutragen. Für uns ist es gut für die kleineren Gemeinden, weil wir irgendwie zu schwach sind, ein so ein großes Projekt aufzuziehen. Aber gemeinsam sind wir wirklich stark genug, das zu machen. Und es freut mich einfach ganz besonders, dass ich in diesem letzten Jahr wir uns gemeinsam irgendwie zusammentun haben können, um diese Arbeit beginnen zu können. So, mein Anliegen wäre einfach, Geschwister, betet für das. Betet für diese Evangelisation. Nächste Woche am Freitag findet der nächste Vortrag statt, den der Walter Mauerhofer diesmal machen wird. Der letzte Vortrag, der erste, war sehr gut besucht für unsere Verhältnisse hier. Wir haben bis 25, 30 außenstehende Leute hier gehabt am ersten Abend. Es war ein Saal mit ca. 70, 80 Leuten gefüllt, was eigentlich sehr gut angekommen ist. Bisher haben wir oft das Problem gehabt bei der Evangelisation. Wenn wir in Utendorf eine gemacht haben, dann sind vielleicht 2, 3 Außenstehende gekommen. Dann waren nur 10 Gläubige da. Und irgendwie hat es vom Eindruck für die Außenstehenden immer irgendwie so einen verlorenen Eindruck gemacht. Man hat irgendwie gemerkt, beim letzten Vortrag, wie sie die Leute einfach auch wohlgefühlt haben. Es war ein Raum, der voll war mit Leuten. Es war Freude da, es war Begeisterung da. Und wir haben einfach eine ganz andere Möglichkeit hier, dann auch mit den Leuten zu reden. So, bitte betet einfach für unsere Anliegen, dass der Herr wirklich Gnade schenkt, dass wir dieses Ziel erreichen, den Winzgau wirklich mit dem Evangelium zu durchdringen. Dieses Tal hat es in dieser Weise noch nie erlebt. Es war eine sehr finstere Zeit in den letzten Jahrhunderten hier in diesem Tal. Die letzten Gläubigen sind da damals vertrieben worden, im 17. Jahrhundert, wie wir wissen, vom Erzbischof Firmian. So, wir haben vor, wirklich jetzt einfach aufs Neue dieses Evangelium neu hineinzutragen. Der Herr hat einiges getan in den letzten Jahren und bitte betet für uns, dass er noch eine große Arbeit hier tut. Betet für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Einheit unter uns Gemeinden, dass diese Einheit wächst, dass die Zusammenarbeit auch wächst und besser wird, sodass wir wirklich eine reiche Frucht einfahren dürfen, auch für den Herrn. Ich möchte jetzt mit dem abschließen. Wir wollen noch gemeinsam jetzt beten für diese Anliegen, die wir gehabt haben. Wo der André legt bitte die Folie wieder auf. Ich möchte euch Danke sagen jetzt für eure Aufmerksamkeit, aber auch für die Geduld, die ihr jetzt gehabt habt, für diese vielen Beiträge. So, bitte beten wir noch für das, bevor wir dann in die Pause gehen.